Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Diesmal suchen wir darin eine sehr namhafte Prager Institution auf, die Václav Havel Bibliothek. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Was für die Deutschen Tonvater Jan ist, das ist für die Tschechen Miroslav Tirsch. Er war vor 150 Jahren prägender Mitbegründer des Sokol, der tschechischen Tonbewegung, die später auch auf weitere slawische Völker übergriff. Sokol ist nicht nur im Tschechischen, sondern auch in anderen slawischen Sprachen das Wort für Falke. Die Falken spielten eine wichtige Rolle bei der Emanzipation der Tschechen und Slowaken in der K&K-Monarchie und der Bildung eines eigenständigen Staates. Teljanz erinnert nun anlässlich des runden Jubiläums an die bedeutendste Massenorganisation der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Liebe Hörer und Hörerinnen, wir befinden uns hier auf dem Sokolstadion. Soeben findet die Übung der weiblichen Sokolinnen statt. Und es ist zu sagen, dass das, was wir bis jetzt gesehen haben, tatsächlich einen Höhepunkt bedeutet von all dem, was uns bisher geboten wurde. Nicht nur der Aufmarsch, welcher
der Vše Sokolský Sled, das gesamtstaatliche Turnertreffen von 1938 in einer historischen Aufnahme der deutschen Sendung des tschechoslowakischen Rundfunks. Das Treffen gilt als der Höhepunkt in der Geschichte des Sokol. Rund 350.000 Anhänger fanden sich damals nicht nur zum Sport im Prager Strahov-Stadion ein, sondern auch für eine politische Botschaft. Gemeinsam bestätigten sie den Willen, ihr Land gegen die Aggression Hitlerdeutschlands zu verteidigen. Wir wissen heute, dass alles anders kam. 1939 marschierte die Wehrmacht in Prag ein. Der Sokol musste deswegen in den Untergrund gehen. Seine goldene Ära war damit zu Ende. Die Geschichte des Sokols beginnt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Turnbewegung entstand aufgrund von Spannungen im tschechisch-deutschen Verhältnis. Michal Burian ist Historiker am Militärgeschichtlichen Institut in Prag.
Die Anfänge liegen im Jahr 1861. Damals sollte der Prager Männerturnverein gegründet werden. Ursprünglich sollten dort Tschechen und Deutsche gemeinsam turnen. Der Hauptfinanzier des Vereins, ein deutscher Unternehmer, stellte dann aber im letzten Moment noch eine Bedingung, dass dort nur Deutsche zugelassen werden sollten. Zur Überraschung des tschechischen Teils stimmten die Deutschen dieser Bedingung sofort zu.
So entstand die Idee eines eigenen Turnvereins. Treibende Kräfte waren dabei Miroslav Tirsch und Jindřich Fügner. Beide kamen erstaunlicherweise aus deutschen Familien. Dazu Jan B. Uhliersch, ebenfalls Prager Militärhistoriker.
Friedrich Tirsch.
Friedrich Tirsch, so sein eigentlicher Name, fühlte sehr tschechisch. Und das trifft wohl auch auf den zweiten Hauptgründer, Jindřich Fügner, zu. An seinem Namen lässt sich heraushören, dass seine Familie ursprünglich ebenfalls nicht tschechisch war.
Jindřich Fügner, i podle příjmení lze poznat, že to také nebyl klasický Čech.
Jindřich Fügner hatte eigentlich als Heinrich Fügner die Welt erblickt. Er und Tirsch erweckten eine Organisation, die im Laufe der folgenden Jahrzehnte deutlich tschechisch-nationalistische Züge annehmen sollte. Der 16. Februar 1862 gilt als offizielles Entstehungsdatum des Sokol. Damals trafen sich 75 Gründungsmitglieder in der Prager Altstadt und riefen einen Turnverein ins Leben, der dann drei Wochen später auch seine Tätigkeit aufnahm. Von Anfang an stand nicht nur die Körperertüchtigung im Vordergrund. Der Sokol trat vielmehr für die nationale Unabhängigkeit der Tschechen ein. Das Motto des Sokol lautet bis heute Page tužme, vlasti služme, auf Deutsch die Arme stärken, der Heimat dienen. Zudem stützte sich der Verein auf die Ideale der französischen Revolution. Michael Burian.
Sokolské hnutí bylo od vlastního počátku budováno.
Die Sokol-Bewegung gründete sich von Anfang an auf den damaligen demokratischen Ideen. Seine Mitglieder duzten sich und redeten sich mit Bruder an. Das war zu Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr außergewöhnlich. Zudem bestand ein großer Unterschied zu den deutschen Turnerbünden. Diese begannen bereits in den 1880er Jahren, einen Arierparagraph einzuführen. Dieser Paragraph wurde 1901 sogar in die Hauptsatzung des Turnkreises Deutsch-Österreich aufgenommen.
Turnkreis Deutsch-Österreich, přijat do hlavních stanov.
Im Sokol wurde die Gleichheit als Prinzip auch im Äußeren bekundet. Alle trugen dieselbe Kleidung. Wichtigstes Attribut war dabei das rote Garibaldi-Hemd, benannt nach einem italienischen Freiheitskämpfer. Das ließ ebenfalls die Klassenunterschiede verschwimmen. Tatsächlich kam ein großer Teil der Sokol-Mitglieder aus der Arbeiterschicht und stand im Rahmen des Vereins dann auf der gleichen Stufe wie die Unternehmer. Nicht ganz so gleich waren indes die Frauen. Zwar gründeten sie 1869 bereits eigene Abteilungen, doch zu den öffentlichen Turnübungen wurden sie erst 1901 zugelassen. Gerade die öffentlichen Turnübungen waren eine wichtige Komponente des Sokol. Allerdings vergingen noch 20 Jahre von der Gründung bis zum ersten großen Turnertreffen. Es fand im Sommer 1882 in Prag statt und wurde von Tirsch selbst organisiert. Fügner war bereits gestorben. Aus dem Jahr 1938 ist im tschechischen Rundfunk eine Aufnahme erhalten geblieben, auf der sich einer der Teilnehmer dieses ersten sogenannten Sled erinnert. Philipp Hauptmann hieß der damals 89-jährige Zeitzeuge.
Der erste Sled fand auf der Schützeninsel statt. Er war die erste große Zusammenkunft. Fast alle Treffen zuvor waren in einer Turnhalle ausgerichtet worden, außer einmal im Jahr 1867 auf der Rohaninsel. Nun sollten alle Sokol-Mitglieder aus Böhmen und Mähren teilnehmen und das verlangte auch nach einer längeren Vorbereitung, die Tirsch selbst leitete. Seine größte Sorge war, dass alles auch klappt. 1881 wurde die Zusammenkunft beschlossen und auch gleich mit den Vorbereitungen begonnen. Dr. Tirsch arbeitete die Übungen aus und führte sie dann dem Kollegium vor, das diese genehmigte. Etwas Ähnliches war bis dahin noch nicht versucht worden, dem musste damals Rechnung getragen werden.
»750 Sokol-Mitglieder führten damals öffentliche Turnübungen vor. Es war die erste Massenturnveranstaltung in den böhmischen Ländern. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten erlebte die Sokol-Bewegung in der Tschechoslowakei sowie in einigen südslawischen Gegenden einen unglaublichen Boom. Tschechische Auswanderer brachten den Sokol zudem in die weite Welt, wie zum Beispiel in die USA. Bis zum Ersten Weltkrieg wurden 5 weitere große Treffen abgehalten mit immer größeren Teilnehmerzahlen. 1907 waren es bereits über 10.000 Frauen und Männer aus der ganzen Welt, die auf dem Prager Lettnerhügel turnten. Der große Boom kam aber in der Zwischenkriegszeit. Damals stieg die Mitgliederzahl in der Tschechoslowakei auf 700.000 an. Sogar die Staatspräsidenten Masaryk und Beneš trugen das Abzeichen des Verbandes. Ein wichtiges Element des Sokol war seine antideutsche und anti-habsburgische Haltung. Laut dem österreichischen Historiker Thomas Handschuh trat diese bereits ab dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 hervor. Damals war den Tschechen die Gleichberechtigung verweigert worden. Zugleich wurde der Turnerbund ab dem Ersten Weltkrieg zu einem bedeutenden Machtfaktor. Auch viele Sokol-Mitglieder waren in die Armee eingezogen worden. Sie desertierten jedoch früh und gründeten die Legionen, die in der Folge gegen Österreich und für einen eigenständigen tschechischen oder tschechoslowakischen Staat kämpften. Militärhistoriker Michael Burian fasst die Zeit des Weltkriegs zusammen.
Období 1914 až 1919.
In der Zeit von 1914 bis 1919 wurden die Sokol-Mitglieder sogar zu treibenden Kräften der tschechischen Geschichte. 1914 gründeten Pariser Sokoln die Kompanie Nazda, die erste Legionärseinheit im Westen. Auch in Russland entstand die Legion unter großem Zutun der Sokoln, die damals dort lebten. Ohne die tschechoslowakischen Legionen wäre unser Staat wahrscheinlich niemals entstanden. Die Gründung der Legion ist damit die erste grundlegende Einmischung der Sokol-Mitglieder in unsere Geschichte. Ein weiteres Kapitel ist die Staatsgründung am 28. Oktober 1918. Die Legionen waren noch an den Fronten, hierzulande befanden sich österreichische und ungarische Einheiten sowie Soldaten auf Urlaub. Der Staat hatte aber keine eigene Armee. Als erstes entstand daher die Nationalgarde, zusammengesetzt eben aus Sokoln, die behördliche Funktionen übernahmen und die Grenzgebiete des Staates besetzten. Sie erfüllten die Rolle von Armee und Polizei in einem. Ohne den Sokol hätte das absolute Chaos gedroht.
Polizie, četnictva, v podstatě nebýt Sokolů, tak hrozilo, že tady zavládne absolutní chaos.
Diese neue militärische Seite des Sokol bleibt während der Zwischenkriegszeit bestehen. Von ihr lässt sich ein Bogen schlagen bis in den Zweiten Weltkrieg. 1941 wird der Sokol von den deutschen Machthabern im Protektorat Böhmen und Mähren verboten. Die Sokoln gehen in den Untergrund. Historiker Jan B. Uhliersch.
Samozřejmě, že Sokolové vlastenecky orientovaní.
Automatisch haben sich die Sokoln, die ja überwiegend vaterländisch eingestellt waren, gegen die Okkupation der böhmischen Länder vom 15. März 1939 gestellt. Ein Teil der Sokol-Mitglieder ging danach in den Widerstand, der andere war weiter im nun ausschließlich tschechischen Sokol organisiert. Die Tätigkeit des Vereins wurde im April 1941 dann stark eingeschränkt. Der härteste Schlag aber kam nach dem Amtsantritt des neuen deutschen Chefs im Protektorat, Reinhard Heydrich. Im Oktober 1941 ließ er nicht nur den Sokol verbieten, sondern die wichtigsten Köpfe der Organisation sogar physisch liquidieren. 1200 Menschen wurden im Rahmen der Aktion Sokol in Konzentrationslager verschleppt, vor allem nach Auschwitz. Es ist unglaublich, dass 88% von ihnen dies nicht überlebt haben, obwohl sie physisch und psychisch ziemlich robust gewesen waren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es noch einmal zu einem Boom der Sokol-Bewegung. Die Mitgliederzahl erreicht sogar 1,2 Millionen. Doch das kommunistische Regime setzt dem schon kurz nach seiner Machtergreifung im Jahr 1948 ein jähes Ende. Erneut werden die Sokol-Mitglieder verfolgt. Davon erholt sich der Sokol nach 1989 nur langsam. Heute haben die Verbände in Tschechien insgesamt 190.000 Mitglieder.
Soweit unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Wie im Kalender unschwer zu erkennen ist, sind wir wieder mitten im April angelangt. Und ein Blick aus dem Fenster lässt uns nicht selten klagen, ja, es regnet wieder. Aus diesem Grund hat Markéta Kachlíková für die heutige Lektion unseres Sprachkurses einen tschechischen Vokabelfundus für Sie zusammengestellt, der Sie darüber informiert, was Ihnen begegnet und was Sie beachten müssen, wenn es regnet. Mit Ihrem Studio liest Martina Schneibergova. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Regen gehört untrennbar zum Aprilwetter. Wenn er einen draußen überrascht, sucht man schnell eine Möglichkeit, sich vor der Nässe zu schützen. Wir geben Ihnen nun ein paar Wörter mit auf den Weg, die Ihnen bei einem Tschechienbesuch helfen können, damit Sie nicht nass werden.
Zmoknout.
Beginnt es bei einem Spaziergang zu regnen, sucht man schnell ein Obdach.
Přístřeší.
Um sich vor dem Regen zu verbergen.
Schovat se před deštěm.
Steht kein Unterschlupf zur Verfügung, beziehungsweise will man trotz des Unwetters im Freien bleiben, versucht man sich vor dem Regen zu schützen.
Chránit se před deštěm.
Möchten Sie einen Regenschirm kaufen, fragen Sie nach einem
Deštník.
Ein anderer Ausdruck dafür,
Paraple,
kann Ihnen bekannt vorkommen, ist aber genauso wie im Deutschen schon sehr selten und veraltet. Praktisch in die Tasche geht der Knirps bzw. der faltbare Regenschirm.
Skladací deštník.
Das Aufmachen mit nur einer Hand ermöglicht ein Automatikschirm, im Tschechischen genannt der Schießschirm.
Vystřelovací deštník.
Will man keinen Regenschirm tragen und die Hände frei haben, zieht man einen Regenmantel
Pláštěnka
über. Im Tschechischen existiert auch eine wortwörtliche Übersetzung aus dem Deutschen für Regenmantel
Pršiplášť.
Diese ist allerdings, ähnlich wie bei
Paraple,
umgangssprachlich und veraltet. Bei den Regenmänteln wählt man zwischen einem echten Mantel mit Ärmeln und einem Poncho.
Poncho.
Der einfachste Schutz ist eine Kapuze.
Kapuza.
Am besten ist es, wenn diese zu einer wasserdichten Jacke
nepromokavá bunda
gehört, dann ist man auch am Körper vor Nässe geschützt. Gerät man beim Autofahren in den Regen, wird man nicht nass. Um aber weiter gut sehen zu können, braucht man nur die Scheibenwischer
Stěrače
einzuschalten. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute, der sich ganz speziell mit dem häufig verregneten Monat April auseinandersetzte. Lassen wir nun aber das Wetter sein und wenden uns zum Abschluss der Sendung noch einer Thematik zu, die sehr eng mit der Person des vor 3 Jahren verstorbenen Ex-Präsidenten Václav Havel verknüpft ist. Bereits mehrere Gebäude und Orte in Tschechien wurden in jüngster Zeit nach Václav Havel benannt. Erwähnt sei nur der Prager Flughafen, über dessen Umbenennung die Regierung kürzlich entschieden hat. Die Václav-Havel-Bibliothek indes ist nicht nur eine Institution, die den Namen Havels trägt, sondern sie wurde vor bereits 8 Jahren von ihm gegründet. Heute hat sie 2 Teile, das Archiv und einen Kulturclub. Mehr über die Bibliothek erfahren Sie im heutigen Kultursalon. Radio Prag hat dazu den Programmdirektor der Bibliothek, Jachim Topol, ans Mikrofon gebeten.
Ferdinand Vaněk ist im Weltall. Die Internationale Astronomische Union hat die Benennung eines Planeten nach Ferdinand Vaněk Anfang April gebilligt, der vom Team der Sternwarte auf Gleď in Südböhmen entdeckt wurde. Auch eine solche aktuelle Information findet man auf der Webseite der Václav Havel Bibliothek, wo alle möglichen Informationen über den Ende des letzten Jahres verstorbenen Ex-Präsidenten veröffentlicht werden. Ursprünglich hätte man sich sogar den Namen Václav Havel für das Planetchen gewünscht, steht dort weiter. Die Union erlaubt allerdings erst 100 Jahre nach dem Tod eines Politikers, einen Planeten nach ihm zu benennen. Und was hat Ferdinand Vaněk mit Havel zu tun? Er ist seine bekannteste Theaterfigur und sozusagen ein Alter Ego. In den 80er Jahren erschien sogar im damaligen kommunistischen Blatt Rude Bravo eine Nachricht, dass Freunde Ferdinand Vaněk zu seinem Geburtstag gratulieren. Gemeint war der damalige Dissident Václav Havel, dessen Foto sogar der Meldung beigefügt worden war und so in die offizielle Presse geriet. Die Webseite präsentiert außerdem die Tätigkeit und Aufgabe der Václav Havel Bibliothek. Sie ist ein Dokumentationszentrum für die jüngste Geschichte Tschechiens und sorgt für die Verbreitung der Ideen von Václav Havel. Für die breite Öffentlichkeit öffnet sich diese Institution in ihrem Kulturclub. Dort befindet sich eine ständige Ausstellung über Havel und dort werden Seminare, Lesungen, Ausstellungen, Konzerte und Theatervorstellungen ausgetragen. Den Club findet man in der sogenannten Galerie Montmartre im Zentrum der Prager Altstadt. Sein Leiter ist seit 2011 der Schriftsteller und frühere Journalist Jachim Topol. Radio Prag hat sich mit ihm direkt im Café Montmartre getroffen und über die heutige Tätigkeit der Bibliothek und über das Programm der Galerie Montmartre unterhalten.
Die Václav Havel Bibliothek wurde angeblich nach dem Vorbild der Bibliotheken US-amerikanischer Präsidenten im Jahr 2004 gegründet. Ihr Kern ist ein digitales Archiv, das zahlreiche Fotografien und Dokumente aus dem Leben Václav Havels enthält. Da Václav Havel auch ein Kreuzungspunkt der Geschichte Mitteleuropas und der Flucht vor dem Kommunismus war, kann man sagen, dass es sich um ein Archiv der modernen tschechischen Geschichte handelt.
Die Bibliothek gibt auch Bücher heraus. Eines der ersten war eine Monographie des früheren Direktors der Bibliothek, Martin C. Putner, mit dem Titel Václav Havel, ein geistiges Porträt im Rahmen der Kultur des 20. Jahrhunderts. Seit 2009 werden auch die sogenannten Bibliothekhefte herausgegeben, die Havel seiner Zeit und seiner Ideenwelt gewidmet sind. Darin werden weniger bekannte Texte aus der Philosophie, Politologie, Soziologie ebenso wie der Poesie veröffentlicht. Joachim Doppel weiter.
Neben der Publikations- und der Archivtätigkeit gibt es aber noch einen weiteren Tätigkeitsbereich und der ist eben meine Aufgabe, der Kulturclub. Ich kümmere mich um den Club Montmartre. Es ist anstrengend, aber gleichzeitig faszinierend. Es ist aber auch kein Spaß. In diesem Raum, in dem wir sitzen, hat Jaroslav Hašek getrunken und Max Brod und Franz Kafka Kaffee bestellt. Das ist toll. Darüber hinaus mag ich diesen Teil der Altstadt sehr, die Rzeczyesowa-Straße und ihre Umgebung, denn er trägt eine Authentizität in sich. Es ist nur ein Stück von der touristischen Zone entfernt, es wirkt hier aber immer noch normal. Hier gibt es noch das Leben in Kneipen, in diesem literarischen Café, im Theater, auf dem Gelände und in anderen Bars und Clubs. Ich sage mir, ich knüpfe mit dem Programm der Galerie Montmartre an das an, was es hier einst gegeben hat.
Und was für ein Programm wird im Club also angeboten?
Sicherlich ist es gut, verschiedene Konferenzen zu veranstalten. Große internationale Konferenzen zum Thema Václav Havel und Europa, Václav Havel und Amerika, Václav Havel und die Menschenrechte. Ich besuche diese Konferenzen. Eigentlich aber sind sie nicht mein Stil und nicht in meinem Interesse. Obwohl es pathetisch klingt, bin ich der Meinung, dass wir hier im Club das fortsetzen, was Václav Havel im Sinn hatte. Hier stellen Maler aus, gerade zum Beispiel Michael Singer, Dichter wie J.H. Krychowski oder Pavel Zajíček tragen hier ihre Gedichte vor. Es sind Künstler aus dem Kreis, den Václav Havel mochte, der als Underground bezeichnet wurde. Es stehen mir die Haare zu Berge, wenn ich diese Bezeichnung höre, es ist aber immer noch ein lebendiger Teil der Kultur.
Diese Underground-Kultur ist aber doch nicht das Einzige, was im Montmartre präsentiert wird. Das Durchdringen von unterschiedlichen Bereichen und Genres ist das Hauptanliegen des Programmdirektors.
Ich finde es toll, wenn wir an einem Tag etwa eine Diskussion mit der Chefin des obersten Gerichts, Eliška Wagnerova, veranstalten. Und am nächsten Tag kommen betrunkene Teenager und alte Underground-Mitglieder zum Konzert der Underground-Band DG Čista Sedum. Das ist meiner Meinung nach das, was Havel aufbauen wollte. Ich gestalte das Programm eher instinktiv. Ich bin natürlich der Meinung, dass Themen wie Václav Havel und die Menschenrechte sehr wichtig sind, etwa wegen der Ereignisse in Weißrussland und anderswo. Und in Vietnam und in China gibt es Dissidentengruppen, die Václav Havel verehren. Ich konzentriere mich aber auf die Kultur, Literatur, Musik und die bildende Kunst.
Joachim Topol hat aber noch weitere Pläne mit dem Club. Es soll nicht ausschließlich bei der Kultur bleiben.
Der Club Montmartre gefällt mir als Kultureinrichtung. Es gefällt mir, dass hier Bands spielen und Autorinnen und Autoren lesen. Ich habe aber noch ein weiteres Ziel. Ich möchte, dass er auch als politischer Brennpunkt, als politischer Club fungiert. Deswegen veranstalten wir etwa eine Debatte mit Eliska Wagnerowa, die kürzlich den Posten der obersten Richterin verlassen hat. Denn sie ist eine der letzten Richterinnen der Havel-Ära. Weiterhin wollen wir immer montags eine Debatte des Wochenblattes Respekt veranstalten. Dieses Blatt, in dem ich lange Jahre gearbeitet habe, beschäftigt sich jede Woche gründlicher mit einem Thema aus dem Bereich der Politik, der Umwelt oder Ähnlichem. Wir möchten, dass hier montags ein lebendiger Diskussionsclub stattfindet. Die Respekt-Redakteure laden ihre Gäste hierher ein. Zum Thema Armeereform lädt zum Beispiel ein Redakteur den Verteidigungsminister und einen Opponenten ein und sie sprechen in einer öffentlichen Diskussion darüber. Wenn wir das erreichen können, werde ich froh sein, weil wir uns der Kultur widmen und gleichzeitig die Politik berühren, genau so, wie es Václav Havel gemacht hat.
Für Jachim Topol ist die Leitung der Galerie Montmartre eigentlich eine sehr persönliche Angelegenheit, wie er zum Schluss des Gesprächs betont.
Václav Havel mě vlastně tady tím úkolem jakoby vybudovat klub, takový průsečík.
Václav Havel hat mich eigentlich beauftragt, den Club aufzubauen, einen Kreuzungspunkt von Kultur und Politik. Er hat mir gesagt, er wolle, dass ich es mache. Ich wollte damals die Zeitung verlassen. Ich habe 2 Jahre lang in der Tageszeitung Lidové Noviny gearbeitet und wie jeder weiß, bringt der Beruf des Journalisten ständigen Stress mit sich. Ich hatte den Traum, mich aufs Land zurückzuziehen und Bücher zu schreiben. In diesem Moment kam das Angebot. Ich war bei Havel in seinem Landhaus Hradeček und Václav diskutierte mit mir. Wir sprachen darüber, wer seinen Wünschen nach im Club auftreten sollte. Wir haben einen Abend von Roma-Autoren und weitere Sachen zusammen vorbereitet. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich damit von Václav persönlich beauftragt wurde.
Soweit Jachim Topol. Die Václav Havel Bibliothek ist nun an 2 Orten Prags untergebracht. Neben der Galerie Montmartre in der Prager Altstadt ist das Dokumentationszentrum in der Kateřinská Straße in der Neustadt untergebracht. In 2 Jahren allerdings soll die Bibliothek in ein großes Gebäude auf dem Loretoplatz auf dem Prager Hradčín umziehen.
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 14. April 2012. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.